Stell dir mal vor, du lernst zwei neue Leute kennen. Die eine Person, die sieht sofort das Gute in jedem, ist total offen, total positiv. Und die andere ist eher so, naja, zurückhaltend, vielleicht sogar ein bisschen skeptisch, prüfend. Das kennen wir ja alle. Aber woher kommt dieser Unterschied? Ist das eine bewusste Entscheidung, so eine Haltung, die wir uns über die Jahre aneignen? Oder passiert da was viel Tieferes, viel Früheres, fast automatisch, im allerersten Moment?
Genau diese Frage, die ist der Kern von einer wirklich faszinierenden psychologischen Studie, die du uns da geschickt hast. Es ist ein Vorabdruck, ein Artikel von Rau, Weiner und Vogel. Und der untersucht genau das. Also ob unsere Tendenz zur Positivität schon ganz, ganz früh entsteht. Der Titel ist Perceiver Positivity Differences Originate in Early Stage Impression Formation.
Okay, unsere Mission ist also, gemeinsam für dich rauszufinden, ist diese rosa Brille oder eben die graue etwas, das wir bewusst aufsetzen, wenn wir ein Urteil fällen? Oder ist sie sozusagen fest verdrahtet in der Art, wie unser Gehirn Infos über andere von der ersten Sekunde an verarbeitet? Schauen wir uns das mal genauer an.
Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht kurz einen Begriff klären, den Perceiver-Effekt. In der Psychologie bedeutet das, dass wir Menschen uns systematisch darin unterscheiden, wie wir andere generell so wahrnehmen. Fast egal, wer diese andere Person ist. Und die wichtigste dieser Tendenzen ist eben die Perceiver Positivity.
Also ob jemand quasi eine positive oder negative Grundeinstellung gegenüber anderen hat.
Genau. Und man geht davon aus, dass das eine recht stabile Eigenschaft ist, fast wie ein Persönlichkeitsmerkmal.
Okay, und bisher hat man das, soweit ich weiß, meistens mit Fragebögen gemessen, oder? Man zeigt Leuten Bilder oder so kurze Beschreibungen und bittet sie dann, die auf Skalen zu bewerten, von unsympathisch bis sympathisch oder sowas.
Ganz genau. Aber da liegt eben auch das Problem, das die Forscher hier angehen wollen. Solche expliziten Bewertungen, die können durch unzählige Faktoren verzerrt werden. Dinge, die mit dem eigentlichen, ehrlichen ersten Eindruck gar nichts zu tun haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man mich sowas fragt, will ich ja auch nicht wie ein totaler Miesepeter rüberkommen. Man versucht vielleicht, besonders nett zu wirken, weil man denkt, das wird erwartet. Man passt sein Urteil an.
Exakt. Und ein klassisches Beispiel dafür, das in der Forschung immer wieder auftaucht, ist der Geschlechterunterschied. Frauen neigen in solchen expliziten Tests dazu, systematisch positiver zu urteilen als Männer. Die große Frage war also immer, ist das ein echter Unterschied in der Wahrnehmung oder nur im Urteilsverhalten? Es ist fast unmöglich zu trennen. Was ist der spontane Eindruck und was ist das spätere, überlegte, vielleicht sozial beeinflusste Urteil?
Okay, aber wie knackt man dieses Problem? Man kann ja nicht einfach die Gedanken lesen. Man braucht eine Methode, die diesen bewussten Filter irgendwie umgeht. Und da wird es jetzt in dieser Studie wirklich clever.
Das ist es. Die Forscher haben sich eine Methode ausgedacht, um die Positivität quasi direkt im Gedächtnis aufzuspüren, bevor eine bewusste Bewertung überhaupt stattfinden kann. In ihrer ersten Studie lief das so ab. Die Teilnehmenden sahen kurze Vignetten von 18 fiktiven Personen, jeweils mit Foto, Name, Alter. Und der Clou war die Beschreibung. Jede Person wurde durch zwei Sätze charakterisiert. Einer deutete was Positives an, der andere was Negatives.
Die Informationen waren also für diese Person perfekt ausbalanciert.
Genau. Du hast uns da ein Beispiel markiert. Da gab es den Jan, dessen Beschreibung andeutete, er sei mutig, weil er bei einem Raubüberfall eingegriffen hat, aber gleichzeitig deutete ein anderer Satz an, er sei faul, weil er sein Studium vernachlässigt hat. Oder Corinna, die als unsicher beschrieben wurde, aber auch als wortgewandt. Die Balance ist also der Schlüssel. Keiner ist nur gut oder nur schlecht.
Richtig. Und damit die Leute nicht merken, worum es wirklich geht, war ihre offizielle Aufgabe eine ganz andere. Sie sollten raten, welche Musikrichtung diese Personen wohl am liebsten hören.
Eine reine Nebelkerze.
Absolut. Damit sie die Informationen ganz natürlich aufnehmen, ohne zu ahnen, dass ihr Gedächtnis gleich getestet wird.
Und dann kam der entscheidende Twist. Ein unerwarteter Gedächtnistest, genau. Den Teilnehmenden wurden die Gesichter der 18 Personen nochmal gezeigt, diesmal aber zusammen mit einzelnen Wörtern. Also zum Beispiel das Gesicht von Jan und dazu das Wort mutig. Später dann faul oder auch ein Wort, das gar nicht vorkam, wie nervös. Und sie sollten dann einfach sagen, ja, dieses Wort kam vor oder nein, kam nicht vor.
Ah, verstehe. Der Gedächtnistest ist also gar kein echter Test des Gedächtnisses, sondern eher so ein Fenster in die unbewusste Voreingenommenheit.
Ja.
Die Logik ist, wenn du so eine Tendenz zur Positivität hast, dann bleiben die positiven Infos bei dir besser hängen. Du erinnerst dich eher an das Mutige bei Jan und vergisst vielleicht das Faule. Oder du glaubst fälschlicherweise, ein positives Wort wie hilfsbereit erkannt zu haben, einfach weil es zu dem positiven Bild passt, das sich in deinem Kopf geformt hat.
Du hast es auf den Punkt gebracht. Man misst nicht, was die Leute bewusst denken, sondern was in ihrem Gedächtnis ankommt und hängen bleibt. Und das Ergebnis war wirklich verblüffend eindeutig. Obwohl ja alle exakt die gleichen, ausbalancierten Informationen bekommen hatten, zeigten sich massive individuelle Unterschiede. Manche erkannten signifikant mehr positive Eigenschaften, andere eben signifikant mehr negative. Daraus wurde dann für jeden ein persönlicher Positivitätsscore berechnet.
Und dieser Score war, wie die Studie zeigt, nicht einfach nur Zufall. Er hing mit anderen Dingen zusammen. Leute mit einem höheren Positivitätsscore fanden die fiktiven Personen auch sympathischer, was ja Sinn ergibt. Aber es gab auch klare Verbindungen zur Persönlichkeit. Also höhere Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit gingen mit einem positiveren Gedächtnisscore einher.
Und eine weitere sehr interessante Korrelation gab es beim Alter. Ältere Teilnehmer hatten tendenziell einen höheren Positivitätsscore.
Moment mal, ältere Menschen sind positiver? Das widerspricht doch total dem Klischee vom grantigen Rentner, der sich über alles beschwert. Gibt's da Theorien, woran das liegen könnte? Ist das so eine Art Altersweisheit?
Das ist eine super spannende Frage. Da gibt es eine populäre Theorie, die sozio-emotionale Selektivitätstheorie. Die besagt, dass sich unsere Ziele im Leben verändern, wenn wir älter werden. Wenn wir unsere Lebenszeit als begrenzter wahrnehmen, statt uns auf Wissenserwerb oder neue Ziele zu konzentrieren, legen wir mehr Wert auf emotionales Wohlbefinden.
Ah.
Und das führt dazu, dass ältere Menschen dazu neigen, negative Informationen eher auszublenden und sich stärker auf das Positive zu fokussieren. Es ist also weniger Naivität, sondern eher eine aktive, wenn auch oft unbewusste emotionale Regulation.
Das ist eine viel schönere Vorstellung. Aber es gab noch ein Ergebnis in Studie 1, das mich wirklich stutzig gemacht hat. Und zwar die Verbindung zwischen Genauigkeit und Positivität.
Ja, das war eine der faszinierendsten, weil unerwarteten Korrelationen. Teilnehmende, die im Gedächtnistest insgesamt genauer waren, also besser darin, richtige von falschen Informationen zu unterscheiden, die hatten tendenziell einen niedrigeren Positivitätsscore.
In der Studie steht da ein Wert. Die Korrelation lag bei -0,36. Das sagt mir als Laie jetzt erstmal nicht so viel.
Übersetzen wir das mal. In der Statistik ist das schon ein ziemlich deutlicher mittlerer Zusammenhang. Also einfach gesagt, je präziser und detailorientierter eine Person war, desto kritischer und weniger positiv war ihr erster unbewusster Eindruck. Es scheint fast, als ob man sich in dem Moment entscheiden muss. Entweder man ist präzise und nimmt auch all die negativen Details wahr.
Oder man ist wohlwollend und vielleicht ein bisschen großzügiger und sieht über manches hinweg. Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Muss man ein wenig unscharf durchs Leben gehen, um positiver zu sein? Als ob analytische Schärfe und eine positive Grundhaltung sich ein Stück weit gegenseitig ausschließen? Ziemlich provokante Idee.
Absolut. Es deutet darauf hin, dass eine positive Wahrnehmung vielleicht auch darin besteht, negative Informationen aktiv herunterzuspielen. Oder zu ignorieren, was dann natürlich auf Kosten der reinen Genauigkeit geht.
Okay, Studie 1 ist also schon ziemlich überzeugend. Aber eine Sache frage ich mich schon. Was ist, wenn die Leute im Gedächtnistest einfach raten? Wenn ich mir bei einem Wort nicht sicher bin, ob es vorkam oder nicht, wähle ich vielleicht einfach das, was netter klingt. Könnte so eine Ratestrategie die Ergebnisse nicht verfälschen?
Das ist ein exzellenter Einwand und genau der Punkt, den die Forscher auch gesehen haben. Die Zuverlässigkeit des Tests war nur mäßig und man konnte dieses strategische Raten nicht ausschließen. Und genau deshalb haben sie Studie 2 gemacht. Sie war größer, mit über 800 Personen, aber die entscheidende Neuerung war eine kleine Änderung im Antwortformat.
Lass mich raten, Sie haben eine dritte Option eingeführt.
Genau. Die Hälfte der Teilnehmenden bekam im Gedächtnistest eine dritte Antwortmöglichkeit. Ich weiß nicht.
Das klingt vielleicht trivial, aber es ist methodisch extrem wichtig. Ah, und das soll dieses strategische Raten aushebeln. Richtig. Wenn ich unsicher bin, muss ich nicht mehr würfeln, sondern kann einfach zugeben, dass ich es nicht mehr weiß. Das sollte die Ergebnisse sauberer machen.
Ganz genau. Du nimmst den Druck raus, sich für Ja oder Nein entscheiden zu müssen. Wenn die Positivitätsunterschiede auch dann noch bestehen, ist das ein extrem starkes Indiz dafür, dass sie wirklich aus dem frühen Eindruck stammen.
Mhm. Und nicht aus einer Ratetendenz im Test.
Richtig. Außerdem haben sie in Studie 2 die neue Methode direkt mit der klassischen, bewertungsbasierten Methode verglichen. Einfach um zu sehen, wie die beiden zusammenhängen.
Okay, und was kam bei der Ich-weiß-nichts-Option raus? Sind die Unterschiede verschwunden?
Überhaupt nicht. Das Ergebnis war eindeutig. Die individuellen Unterschiede in der Positivität, die blieben exakt gleich stark. Der durchschnittliche Positivitätsscore war in der Gruppe mit und ohne Ich-weiß-nicht-Option identisch.
Wow.
Das ist eine massive Stütze für die Theorie, dass diese Neigung wirklich in einer sehr frühen automatischen Phase wurzelt. Das Raten war also nicht die Erklärung.
Das ist ein starkes Stück Evidenz. Und was kam raus, als Sie die neue Gedächtnismethode mit den alten Fragebögen verglichen haben? Messen die beiden Methoden im Grunde dasselbe, nur auf unterschiedliche Weise?
Sie messen was Ähnliches, aber definitiv nicht dasselbe. Es gab eine statistisch signifikante, aber nur moderate Überschneidung. Die Korrelation lag laut Studie bei 0,19. Das deutet auf einen kleinen bis mittleren Zusammenhang hin. Das bedeutet, die Positivität, die wir in Fragebögen zeigen, wenn wir bewusst urteilen, beruht nur zu einem kleinen Teil auf diesen frühen automatischen Eindrücken.
Der Rest muss also woanders herkommen.
Genau.
Und hier wird es jetzt nochmal richtig tiefgründig. Wenn es nicht dasselbe ist, wo genau liegen die Unterschiede? Was erfasst die eine Methode, was die andere nicht erfasst?
Die Unterschiede zeigten sich vor allem im Zusammenhang mit der Persönlichkeit. Bestimmte Merkmale wie hohe Verträglichkeit oder geringer narzisstischer Geltungsdrang waren viel, viel stärker mit der bewertungsbasierten Positivität verknüpft. Also mit den Antworten im klassischen Fragebogen.
Das heißt also, Charaktereigenschaften wie Verträglichkeit schlagen sich gar nicht so sehr darin nieder, wie man Informationen unbewusst abspeichert, sondern eher darin, wie man sich bewusst entscheidet, ein Urteil abzugeben.
Genau das legt die Studie nahe. Ein sehr verträglicher Mensch kodiert die negativen Infos über Jan den Faulen vielleicht genauso im Gedächtnis wie ein weniger verträglicher Mensch. Aber wenn man ihn später fragt, wie sympathisch finden Sie Jan auf einer Skala von 1 bis 7, dann entscheidet er sich im Zweifel für eine wohlwollendere Bewertung.
Mhm.
Es ist ein Akt des bewussten Urteilens, nicht der unbewussten Wahrnehmung.
Das ist eine unglaublich wichtige Unterscheidung. Aber der klarste Unterschied von allen, so wie ich es gelesen habe, der zeigte sich beim Geschlecht.
Ja, das war vielleicht das deutlichste Ergebnis der ganzen Studie. Bei der klassischen Bewertungsmethode, dem Fragebogen, da zeigte sich wieder der bekannte Effekt. Frauen bewerteten die Personen signifikant positiver als Männer. Das kennt man.
Richtig.
Aber in der neuen Wiedererkennungsaufgabe, die ja diesen frühen, unbewussten Eindruck misst, da gab es absolut keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Null.
Wow, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Denn das würde ja bedeuten, dass dieser oft zitierte weibliche Positivitätseffekt, also dass Frauen die Welt positiver sehen, vielleicht gar nichts mit einer grundlegend anderen Wahrnehmung zu tun hat.
Genau. Die Studie legt nahe, dass es sich dabei eher um ein Phänomen der Selbstdarstellung oder soziale Erwünschtheit handelt. Wenn Frauen gebeten werden, ein explizites Urteil abzugeben, greifen möglicherweise soziale Normen. Der Wunsch, harmonisch, kooperativ oder einfach freundlich zu wirken.
Clara?
Die unbewusste, erste Kodierung der Information im Gedächtnis, die scheint davon aber völlig unberührt zu sein. Die ist bei Männern und Frauen im Schnitt gleich.
Das hat ja weitreichende Implikationen, zum Beispiel im Berufsleben. Man könnte fälschlicherweise annehmen, eine Kollegin sei weniger kritisch, nur weil sie in einer Besprechung ein wohlwollenderes Urteil abgibt. Dabei hat sie die Schwachstellen vielleicht genauso präzise und neutral erfasst wie jeder andere im Raum. Es ist nur die Art der Kommunikation, die sich unterscheidet.
Exakt. Die Studie trennt hier sauber zwischen dem, was wir im Stillen wahrnehmen und speichern, und dem, was wir sagen, wenn wir danach gefragt werden. Und diese beiden Dinge sind, wie sich zeigt, auf zwei Paar Schuhe.
Fassen wir das also für dich zusammen? Deine Neigung, das Gute oder das Schlechte in anderen zu sehen, ist anscheinend nicht nur eine bewusste Entscheidung. Diese Studie liefert starke Hinweise darauf, dass diese Tendenz viel tiefer wurzelt in der Art und Weise, wie dein Gehirn Informationen über andere im allerersten Moment verarbeitet.
Und diese neu entdeckte Unterscheidung zwischen der frühen, spontanen Gedächtnispositivität und der späteren, bewussten Bewertungspositivität, die ist entscheidend. Sie hilft uns zu verstehen, warum unsere Eindrücke von anderen so sind, wie sie sind. Die bewusste Bewertung, also das, was wir sagen, wenn uns jemand fragt, wie findest du die Person, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Darunter liegt dieser riesige, unbewusste Prozess.
Und das wirft eine letzte spannende Frage für dich auf, über die du nachdenken kannst. Wenn diese frühen, fast automatischen Eindrücke unser Bild von einer Person schon so stark vorprägen, lange bevor wir uns ein bewusstes Urteil bilden, wie stark beeinflussen sie dann dein tatsächliches Verhalten? Wen du in einer neuen Gruppe anlächelst, wessen Ideen du instinktiv mehr Gewicht gibst oder wem du überhaupt eine Chance gibst. All das könnte entschieden sein, bevor du überhaupt die Chance hattest, bewusst darüber nachzudenken.